Mein Beitrag beschäftigt sich mit den gegenwärtigen Entwicklungen in den ökonomischen und politischen Beziehungen Deutschlands zum Iran und schließt damit an den Vortrag von Matthias Künzel an. Deutschland ist immer noch der wichtigste Handelspartner des iranischen Regimes. Und diese enge Verbundenheit zwischen beiden Ländern, wie Matthias Künzel gerade dargestellt hat, weist in die Geschichte zurück. Wie bringt die Bundesregierung diese exponierte Stellung in Einklang mit ihren ebenfalls engen Beziehungen zu Israel? Der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad hatte den Antisemitismus besonders offensiv in das Zentrum der iranischen Außenpolitik gestellt. Kurz nach seinem Amtsantritt fand im Dezember 2006 im iranischen Außenministerium die berüchtigte Holocaust-Leugner-Konferenz statt, mit der das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wurde. Vor dem Hintergrund dieser offen offensiv vorgetragenen Drohungen gegen Israel und der zunehmenden internationalen Sorge über das iranische Atomprogramm betonte Angela Merkel im März 2008 vor der Knesset, dass Deutschland Israel nie allein lassen, sondern treuer Partner und Freund sein würde. Sie sagt da auch den später viel zitierten Satz: Die historische Verantwortung Deutschlands für Israel ist Teil der Staatsversorgung meines Landes. Trotz dieses Bekenntnisses wird der Handel mit dem einzigen Staat der Welt, der die Vernichtung Israels offiziell zum zentralen Ziel seiner Außenpolitik erklärt hat, von der Bundesregierung weiter gefördert. Infolge der gegen den Iran verhängten Sanktionen gingen die deutschen Exporte in den Iran seit 2006 zwar zunächst zurück. Doch bereits bevor der Joint Comprehensive Plan of Action, der Nukleardeal mit dem Iran, im Juli 2015 beschlossen wurde und fast ein halbes Jahr bevor die Sanktionen im Januar 2016 mit dem sogenannten Implementation Day aufgehoben wurden, begann die staatliche Förderung des Handels mit dem Mullah-Staat erneut mit voller Kraft. Der deutsche Vizekanzler Sigmar Gabriel war im Juli 2015 der erste westliche Spitzenpolitiker, der direkt nach dem Atomabkommen in den Iran flog, seine Reise also schon vorher vorbereitet hatte. Begleitet wurde er von einem Dutzend deutscher Wirtschaftsvertreter. Dies war nur der Anfang. Ihm folgte ebenfalls vor dem Implementation Day Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Wies, SPD, im Oktober und Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner, CSU, im November. Beide, Wies und Aigner, sind inzwischen bereits das zweite Mal mit großen Wirtschaftsdelegationen im Iran gewesen. Die niedersächsische Landesregierung hat erst kürzlich für die 200 niedersächsischen im Iran aktiven Firmen eine feste Repräsentanz in Teheran eröffnet. Mittlerweile sind die Wirtschaftsminister fast aller Bundesländer, die einzige Ausnahme ist das Saarland, in den Iran gereist. Schlusslicht war im November Hamburgs Wirtschaftssenator Horch und seine Reise fand schon unter dem Vorzeichen der Wahl von Präsident Trump statt. Die Ankündigung der Republikaner, Sanktionen gegen den Iran wieder verschärfen zu wollen, sieht der Norddeutsche aber nicht als Problem, sondern vielmehr als Chance. Als Chance nämlich, sich von den amerikanischen Fesseln endlich abzukoppeln. Ein US-Präsident Trump ist auch eine Chance für eine eigenständigere Iran-Politik der EU, erklärte Horch im Interview. Im Jahr 2016 haben die deutschen Exporte in den Iran im Vergleich zum Vorjahr um 24% zugenommen und belaufen sich nun auf eine Höhe von 2,5 Milliarden Euro. Das ist noch deutlich unter dem Wert der Zeit vor den Sanktionen. Die deutsche Wirtschaftskreise hoffen aber auf eine Entwicklung, die Exporte in den zweistelligen Milliardenbereich bringt. Trotzdem ist der Geschäftsführer der deutsch-iranischen Industrie- und Handelskammer in Teheran, René Haroun, bisher enttäuscht. Die anfängliche Euphorie ist einer gewissen Ernüchterung gewichen, erklärte er im Oktober. Und verantwortlich für diese Ernüchterung sind vor allem die Sanktionen der US-Regierung, die weiterhin bestehen, vor allem gegen Finanzgeschäfte. Solche Sanktionen bestehen in den USA jetzt noch wegen Korruption und Geldwäsche vor allem. Das heißt, dass Banken, die Geschäfte mit dem Mullah-Staat finanzieren, nicht sicher sein können, ob sie dafür von Washington belangt werden. Sie müssen aufwendige und kostspielige Prüfungen vornehmen und halten sich deshalb zurück. In den USA tätige deutsche und europäische Banken haben in der Vergangenheit zum Teil sehr hohe Strafen wegen des Verstoßes gegen US-Sanktionen gezahlt. Darunter zum Beispiel die Deutsche Bank 258 Millionen, die Commerzbank schon 1,45 Milliarden Dollar und die französische Bank BNP Paribas erreichte den Spitzenwert von knapp 9 Milliarden Dollar. 20 Banken wurden bisher bestraft und vor diesem Hintergrund sind die Finanzinstitute noch sehr vorsichtig. Aus interessierten Wirtschaftskreisen in Deutschland ist allerdings zu hören, dass die Volksbanken und Sparkassen ohne Amerika-Geschäft bereits jetzt stark geneigt sind, Exporte wieder zu finanzieren. Außerdem sind seit dem Ende der Finanzaktion wieder iranische Banken in Deutschland aktiv. Darunter die Mellie-Bank, die EIH-Bank, die Sederat-Bank und die SEPA-Bank. Doch die US-Sanktionen stehen einem echten Durchbruch in den Wirtschaftsbeziehungen noch im Weg. Und so arbeitet die Bundesregierung kräftig daran, auch diese letzten Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner holte im September 3 weitere iranische Banken nach Bayern. Und für das ganz große Geschäft will Sigmar Gabriel die USA zu Zugeständnissen bewegen und damit den Weg für die internationalen tätigen deutschen Großbanken wieder freimachen. Vom Iran aus appellierte er im Oktober an die USA, alle verbleibenden Sanktionen endlich aufzuheben. Seit Juni 2016 fördert die Bundesregierung das Iran-Geschäft auch wieder mit sogenannten Hermes-Bürgschaften. Mit diesen sichert das Wirtschaftsministerium deutsche Firmen gegen mögliche Verluste ab. Der Staat nimmt den Unternehmen also die Risiken des Iran-Geschäfts ab. Deutschland fördert auf diese Weise den Handel mit dem einzigen Staat der Welt, der die Vernichtung Israels offiziell zum zentralen Ziel seiner Außenpolitik erklärt hat, mit staatlichen Kreditgarantien. Die Entscheidung zur staatlichen Förderung fiel außerdem in eine Zeit, in der das iranische Regime immer deutlicher in die Kritik geriet, wegen seiner grausamen Kriegsführung in Syrien. Gegenüber Kritikern verweist Gabriel auf seine Strategie eines sogenannten doppelten Dialogs. Diesen definiert er so: Wir müssen einmal Dialog über wirtschaftliche Beziehungen führen, aber stets auch einen moralischen, also über Menschenrechte, Abrüstung und solche Themen. Wir müssen über das Verbindende und das Trennende sprechen. Das Mittel des Dialogs war jahrzehntelang das bevorzugte Instrument der deutschen Iran-Politik. Bereits im Jahr 1997 galt es jedoch als gescheitert, wie Johannes Reisner, Iran-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, nicht gerade ein Kritiker einer Annäherung an das iranische Regime im Jahr 2000 resümierte. Auf dieses bekanntermaßen gescheiterte Instrument des Dialogs stützt sich die Bundesregierung nach dem Ende der Sanktionen wieder verstärkt. Und wieder gibt es kaum Hinweise darauf oder keine Hinweise darauf, dass sich das Verhalten des iranischen Regimes in Bezug auf Menschenrechte, die Unterstützung von Terrorgruppen im Ausland oder die Vernichtungsdrohung gegen Israel mäßigen würde. Iranische Regierungsmitglieder spielen das Dialogspiel mit und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie daran inzwischen einen gewissen Spaß gefunden haben. So geht die Idee des zu einem deutsch-iranischen Rechtsstaatsdialog aus dem vergangenen Herbst auf eine iranische Initiative zurück. Wir wollen reden, zitiert die Welt den iranischen Vizeminister Mohammed Hazai. Und zwar so viel, bis Minister Gabriel davon müde wird. Der Spaß hat jedoch ein Ende, wenn es um einen zentralen Kern der iranischen Außenpolitik, nämlich um Israel geht. Als Sigmar Gabriel vor seiner letzten Iran-Reise verkündete, wer immer mit uns nachhaltige Beziehungen hat, der kann nicht das Existenzrecht Israels politisch in Frage stellen, zog die iranische Seite Konsequenzen. Wegen dieser Aussage sagten sowohl der iranische Parlamentspräsident wie auch der Außenminister Zarif Gespräche mit Gabriel ab. Auch ein Treffen mit Präsident Rouhani blieb aus. Sadegh Larijani, Chef der Justiz im Iran, wetterte, die Islamische Republik hätte Gabriel gar nicht erst einreisen lassen sollen. Diese Brüskierung Gabriels, der statt hochrangiger politischer Treffen nun ein stundenlanges Museumsprogramm einschieben musste, führte auf der deutschen Seite zu keiner Form der Distanzierung oder der Kritik. Das letzte Jahr war das Jahr großer europäischer Deals mit dem Iran. Airbus verkauft 100 Flugzeuge an die staatliche Fluggesellschaft Iran Air. 29 internationale Ölgesellschaften dürfen sich im Iran an der Entwicklung von lukrativen Gas- und Ölfeldern beteiligen, darunter die österreichische OMV und der größte deutsche Erdölproduzent Wintershall. Siemens wickelt Aufträge ab, verschiedene Aufträge, die unter anderem die Lieferung von 750 Lokomotiven und 20 Gasturbinen umfassen. Vor wenigen Tagen war Verkehrsminister Alexander Dobrindt zum zweiten Mal in Teheran und unterzeichnete mehrere Kooperationsabkommen zum Ausbau von Flughäfen und Straßenverkehr. Der deutsche Wunsch nach einer Intensivierung der Kontakte mit dem Iran, wie es ein Sprecher des Auswärtigen Amts im letzten Jahr formulierte, wird aber nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene vorangetrieben, sondern auch in anderen Bereichen erfolgt. So besuchte der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dieter Hohmann, vor einer Woche, iranischen Medien zufolge, den Iran und erklärte seine Absicht, die Beziehungen zu seinen iranischen Kollegen aufbauen zu wollen. Man wolle gemeinsam gegen das organisierte Verbrechen und die Drogenkriminalität vorgehen, erklärte er. Die Bekämpfung des Drogenhandels hatte im Jahr 2011 bereits der deutsche Diplomat Markus Potzel als Feld ausgemacht, auf dem man mittels kleiner, praktischer Schritte Vertrauen bilden und die Zusammenarbeit kontinuierlich ausbauen könne. Die Idee hinter dieser Politik einer Partnerschaft ist, dass der Iran als Also mit dieser Politik der Partnerschaft wird der Iran aber als regionale Führungsmacht der Region akzeptiert und gefördert, trotz seiner destruktiven Politik. Trotz all dieser Annäherung gibt es immer noch einige Probleme und es gibt trotz Einigkeit im Gesamtkurs der Bundesregierung kleine Risse in der Regierungskoalition, die möglicherweise bei einer Veränderung der internationalen Konstellation eine größere Bedeutung erhalten können. Diese Probleme betreffen unter anderem das iranische Raketenprogramm und die Drohung gegen Israel, teilweise auch den grausamen Krieg in Syrien, von dem Deutschland durch die Flüchtlingswelle indirekt betroffen ist. Diese Punkte bereiten der Bundesregierung Sorgen, führen aber nicht dazu, dass der Kurs der Annäherung erkennbar eingeschränkt wird. Am deutlichsten formulierte diese Sorgen Angela Merkel in einer Regierungserklärung im Juli letzten Jahres. Sie erklärte dort, dass der Iran sein Raketenprogramm in eindeutigem Widerspruch zu den einschlägigen Bestimmungen des UN-Sicherheitsrats unvermindert weiterentwickelte. Im Schutz der europäischen Bevölkerung brauche die NATO deshalb die sogenannte Erstbefähigung der Raketenabwehr, erklärte die Kanzlerin mit Bezug auf das iranische Raketenprogramm. Kurz zuvor hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz seinen Bericht für das Jahr 2015 vorgestellt und darin von illegalen iranischen Beschaffungsversuchen im Bereich der Nuklear- und Raketentechnologie in Deutschland berichtet, die dem Einsatz von Kernwaffen dienen können. Gerade Deutschland mit seinen zahlreichen Hightech-Firmen sei in dieser Hinsicht für das islamistische Regime attraktiv. Die deutschen Verfassungsschützer erklärten weiter, dass sie davon ausgingen, dass sich Iran auch in Zukunft nicht an seine Verpflichtungen halten werde und dass man weiterhin intensive Beschaffungsaktivitäten des Iran unter Nutzung konspirativer Methodik erwarte. In einer darauffolgenden Pressekonferenz wurden diese Erkenntnisse vom Auswärtigen Amt jedoch sofort heruntergespielt. Ein Sprecher erklärte, die Erkenntnisse seien zwar unangenehm, das entscheidende Datum sei jedoch der Januar 2016, also das Inkrafttreten des Iran-Deals. Das Vertrauen in diejenigen Kreise innerhalb der iranischen Staatsführung, mit denen wir die Wiener Vereinbarung ausgehandelt haben, sagte der Sprecher, sei sehr groß. Diese Idee, das Regime sei gespalten zwischen gemäßigten Reformern auf der einen Seite, mit denen das Atomabkommen ausgehandelt wurde, und Hardlinern auf der anderen, um die mächtigen Revolutionsgarden, wird als Chance für die deutsche Politik verkauft, die vermeintlich moderaten Kräfte zu stärken. Diese falsche Sichtweise führt aber auch dazu, den ideologischen Kern des iranischen Regimes, in dessen Zentrum der Antisemitismus und die Drohung gegen Israel stehen, systematisch zu unterschätzen. Charakteristisch und problematisch ist die Intransparenz, die auch Matthias Künzel eben schon angesprochen hat, der Bundesregierung in zentralen Fragen der Iran-Politik, wozu auch die Beschaffungsaktivitäten gehören, die ich eben angesprochen habe. Diese Intransparenz liegt in der Natur einer Politik, die die politische Annäherung an ein Regime vorhat, über dessen Ideologie sie nicht sprechen will, um dem Fundament der eigenen Politik nicht den Boden zu entziehen. Zentraler Feind des Iran ist und bleibt Israel, aber auch alle diejenigen, die als Zionisten vom Regime definiert werden. Dazu gehörte im letzten Jahr der ehemalige Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Reinhold Robbe. Im Juli letzten Jahres wurde bekannt, dass ein vom iranischen Geheimdienst bezahlter Agent den SPD-Politiker und ehemaligen Wehrbeauftragten des Bundestages ausspioniert hatte. Laut Medienberichten ging die Bundesanwaltschaft davon aus, dass ein Anschlag auf ihn geplant war, der im Fall eines israelischen Angriffes auf iranische Atomanlagen als Racheaktion ausgeführt werden sollte. Diese empörenden Mordpläne gegen den SPD-Politiker zeigen, dass die enge Partnerschaft mit dem Iran auch deutsche Politiker nicht davor schützt, selbst ins Visier des Regimes zu geraten, sollten sie sich aus Sicht der islamistischen Staatsführung einmal unbotmäßig verhalten. Stattdessen, statt einer Empörung, war jedoch eine beunruhigende Gleichgültigkeit gleich nach Bekanntwerden der Attentatspläne zu erkennen. Es gab keinen Aufschrei der Medien, keine öffentliche Stellungnahme der Bundesregierung und keine Kritik oder Verurteilung aus dem Bundestag. Intransparent blieb auch der Grund für den Besuch des iranischen Geheimdienstministers Mahmoud Alawi im September letzten Jahres. Die Bundesregierung mauerte bei Nachfragen und erklärte nicht, was der Grund des Besuches gewesen ist. Spekuliert wurde über eine gemeinsame Vorbereitung einer möglichen Einladung von Hassan Rouhani nach Deutschland. Ein Punkt, über den die Bundesregierung die Öffentlichkeit ebenfalls nicht aufklärt. Ein Staatsbesuch des iranischen Präsidenten in Deutschland wäre für das Regime eine starke Aufwertung, vor allem in der Region, und angesichts der verbrecherischen Kriegsführung in Syrien ein fatales Signal. Zumindest über die Dringlichkeit des Besuches von Rouhani gibt es aber anscheinend noch Meinungsverschiedenheiten zwischen Angela Merkel auf der einen und dem Wirtschaftsministerium und Auswärtigen Amt auf der anderen Seite. Während Außenminister Steinmeier eine Einladung bereits im Februar 2016 öffentlich aussprach und eine Sprecherin des Auswärtigen Amts dies in einer Pressekonferenz im Juli wiederholte, wurde im September behauptet, es gebe keine konkreten Pläne. Offenbar sträubt sich Angela Merkel noch, den Präsidenten des Landes zu empfangen, das sich die Vernichtung Israels auf die Fahnen geschrieben hat. Die deutsch-iranischen Gesprächsfäden sind so dick und stabil wie die Seile der Henker, formulierte es einmal ein Beobachter. Menschenrechtsverletzungen im Iran stören dabei kaum. Dabei sind die Zustände, was die Menschenrechte angeht, im Iran erschütternd. Es fehlen nicht nur elementare zivile Bürgerrechte. Der Iran hat auch die höchsten Hinrichtungsraten weltweit im Verhältnis zu seiner Bevölkerungszahl. Und das auf der Scharia basierende Rechtssystem sieht grausame Körperstrafen vor, die gerade Amnesty International in der letzten Woche in einem erschütternden Report dargestellt hat. Dieser Report ist wirklich zu empfehlen, also darin wird insbesondere Schwerpunkt gelegt auf Amputationen, die für Strafen verhängt werden, wegen Raub zum Beispiel, oder vor allem die Auspeitschung, mit denen das iranische Regime alles Mögliche bestraft, zum Beispiel die sexuelle Beziehung unverheirateter Personen, homosexuelle Beziehung, Ehebruch und so weiter. Auch Journalisten wurden mit Auspeitschung bestraft, weil sie angeblich ungenau berichtet hatten. Zwar verurteilen deutsche Regierungsmitglieder und auch das Auswärtige Amt Menschenrechtsverletzungen in Einzelfällen immer wieder und setzen sich auch für einzelne Gefangene ein. Die grundsätzliche Problematik, dass es keine Mäßigung in Menschenrechtsfragen durch die Politik der Annäherung gibt und die Hinrichtungszahlen im Gegenteil unter Präsident Rouhani angestiegen sind, wird jedoch nicht reflektiert. Die grundsätzliche Konstellation ist das Problem. Da man Wandel durch Annäherung erwartet, darf zu starke Kritik diese Annäherung nicht stören. Dass diese diplomatische Linie zu einem komplizenhaften Schweigen oder sogar zur Rechtfertigung der grausamen Ausschaltung aller unliebsamen Elemente im Iran führt, zeigte auch die Reise einiger junger Brüder im letzten August in den Iran. Nach der Rückkehr erklärte eine Teilnehmerin, die vorher mal Sprecherin der grünen Jugend gewesen war, zu den Hinrichtungszahlen auf Facebook: Nach den Gesprächen, die wir geführt haben, wird Rouhani vor Ort als moderat eingeschätzt. Die dennoch hohen Hinrichtungszahlen wurden uns so erklärt, dass er aufgrund seiner moderaten Politik innenpolitische Härte zeigen muss, um auch die Konservativen hinter sich zu bekommen. Eine Erklärung, mit der die junge Grüne offensichtlich zufrieden war und der sie nicht widersprach. Hier zeigt sich ein weiteres Problem, was zu wenig reflektiert wird. Der verstärkte Austausch mit dem Iran verändert auch die deutsche Gesellschaft und gibt den islamistischen Propagandisten in der Bundesrepublik ein Resonanzfeld. So mussten sich auf einer Veranstaltung der Breuel-Stiftung im vergangenen November Menschenrechtler vor Studierenden rechtfertigen, die nach einem Semester Studium im Iran die Menschenrechtler dafür kritisierten, dass sie ein so negatives Image des Regimes zeichneten. So erhält auch das Islamische Zentrum Hamburg, das von Teheran aus gesteuert wird, durch einen Staatsvertrag mit der Stadt Hamburg Einfluss auf den islamischen Religionsunterricht in Schulen und Universitäten. Obwohl Berichte des Verfassungsschutzes vorliegen, dass von hier aus der antisemitische Kurzmarsch mit vorbereitet wird, bei dem alljährlich in Berlin zur Vernichtung Israels aufgerufen wird und das Zentrum die wichtigste Basis des iranischen Regimes in Europa ist, wird das Islamische Zentrum weiter als Partner gesehen und nimmt mit zahlreichen Aktivitäten auf die deutsche Gesellschaft Einfluss. Während auf Empfängen mit iranischen Staatsgästen auf Alkohol verzichtet wird, unterwerfen sich nicht-muslimische deutsche Iranreisende stets dem Schleierzwang des Gottesstaates. Teilnehmerinnen einer sächsischen Delegationsreise in den Iran wurden zum Beispiel in einer Broschüre alle mit Kopftuch abgebildet. Gerade in den Punkten der deutsch-iranischen Beziehungen, in denen der islamistische Charakter des iranischen Regimes deutlich zutage trat, hat es die Kampagne Stop the Bomb und andere Kritiker haben es teilweise geschafft, einige Punkte in der öffentlichen Debatte zu skandalisieren, wie zum Beispiel die Kopftuchbroschüre aus Sachsen, über die in verschiedenen sächsischen Zeitungen, aber auch in der Bild und in der Emma berichtet wurde. Das von Steinmeier geplante und von Matthias Künzel bereits angesprochene Kulturabkommen, das als vom Auswärtigen Amt als kulturelle Diplomatie gefeiert wurde, ist zumindest vorerst gescheitert, weil es gelang, die Tatsache zu skandalisieren, dass der iranische Partner von Steinmeiers Kulturabkommen der Funktionär war, der die Preise beim unsäglichen Holocaust-Leugner-Wettbewerb verliehen hatte. An diesen Stellen, Kopftuchzwang oder Holocaust-Leugnung, wird der islamistische und antisemitische Charakter des iranischen Regimes manchmal deutlich und wird manchmal auch kritisiert. Doch diese Einzelfälle führen bisher nicht zu einer Neubewertung der deutschen Politik. Majid Mullah-Nuruzi, der die Preise im Holocaust-Karikaturenwettbewerb vergab, wird einfach als besonders radikaler Vertreter eines Regimes betrachtet, der einfach ersetzt werden soll. Und möglicherweise wird das Kulturabkommen dann doch noch abgeschlossen im nächsten Jahr. Es wird nicht gesehen, dass seine Positionen repräsentativ für die Grundlagen des Regimes sind. Es gibt in Deutschland eine bewusste und wiederholte Realitätsverneinung auf den Charakter des Regimes und über die Unmöglichkeit, diesen zu verändern. Dies wurde besonders deutlich zuletzt in Stellungnahmen des Auswärtigen Amtes zu Syrien. Wir wünschen uns den Iran als einen konstruktiven Partner, der zu Frieden und Entspannung in der Region beiträgt, hieß es realitätsfremd auf einer Pressekonferenz im Mai letzten Jahres. Und als Aleppo in Schutt und Asche gebombt worden war, twitterte das Auswärtige Amt im Dezember 2016, es wird keine militärische Lösung des Konflikts geben, das werden auch Russland und Iran einsehen müssen. Diese Realitätsverneinung ist beunruhigend und dient dazu, dass die Annäherung an das iranische Regime zu verteidigen. Sie führt aber auch zu einer von Richard Herzinger aufgeworfenen Frage und die Frage, die auch Matthias Künzel angesprochen hat, vielleicht teilweise schon beantwortet hat, ob hinter dem blinden Eifer, mit dem sich der Westen und die Bundesregierung auf diesen Irrweg begeben, nur leichtfertige Arglosigkeit steckt oder eine ideologisch unterfütterte Logik. Diejenigen jedenfalls, die sich als Schutzschild für das iranische Regime betrachten, für die kann man sicherlich schon das Zweite sagen. Und jetzt freue ich mich auf Diskussion mit euch. Und ja, vielen Dank.